Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Ihr kennt das Sprichwort, doppelt genäht hält besser. Und ungefähr so nach diesem Motto verfährt auch der Epheserbrief. Wir haben uns jetzt schon einige Male mit dem Epheserbrief befasst und wir haben gesehen, im ersten Kapitel, da hat er uns vor Augen geführt, dass Gott uns von Ewigkeit her in seine Geschichte eingezeichnet hat. Und das hat der Epheserbrief nicht einfach so gesagt, mit einem Satz und gut ist, sondern in einem überschwänglichen Lobpreis hat er das uns vor Augen geführt. Und das zweite Kapitel, das benennt nun eben, was genau der dreieine Gott eigentlich aus Liebe an uns getan hat. Und dazu, wir hatten es letzte Woche schon gesehen, kontrastiert der Epheserbrief auf der einen Seite Vergangenheit, auf der anderen Seite die Gegenwart. Einst und jetzt. Der Gegensatz zwischen dem, was war, was wir waren, und dem, was ist, was wir jetzt aus Gnade sind. Dieser Gegensatz ist so grundsätzlich, so tiefgreifend und so bestimmend in vielerlei Hinsicht, dass dieser Gedanke im zweiten Kapitel gleich doppelt eben ausgeführt wird, ja? Wir haben letzte Woche schon den ersten Gedankengang mit bedacht und heute folgt der zweite Gedankengang. Ich lese uns jetzt aus Epheser Kapitel 2 die Verse 11 bis 22. Epheser Kapitel 2, die Verse 11 bis 22. Deshalb erinnert euch, dass einst ihr, die Heidenvölker dem Fleisch nach, die ihr Unbeschnittenheit genannt wurdet von der sogenannten Beschneidung, die mit Händen am Fleisch vollzogen wird, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde hinsichtlich der verheißungsvollen Bündnisse, hoffnungslos und gottlos, also ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst weit entfernt wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Er nämlich ist unser Friede, der die beiden Teile zu einem gemacht und die Zwischenmauer der Umzäunung, die Feindschaft, abgerissen hat. In seinem Fleisch hat er das Gesetz der in Satzungen verfassten Gebote beseitigt, um die zwei Menschen in sich selbst zu einem neuen Menschen zu erschaffen, indem er Frieden machte. Und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, als er die Feindschaft tötete in sich selbst. Und als er kam, als Christus kam, da frohbotschaftete er Frieden euch, den weit Entfernten, und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. Also seid ihr nun nicht mehr Fremde und Beisaßen, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes, auferbaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist, in welchem der ganze Bau zusammengefügt emporwächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in eben welchem ihr zusammengebaut werdet zu einer Wohnstätte Gottes im Geist. Wow, was uns da von Gott her zugesagt wird. Meine Lieben, der Anfang dieses Abschnitts, der erinnerte mich ein bisschen an einen meiner Lieblingsfilme. Das ist der Italo-Western Zwei glorreiche Halunken mit Clint Eastwood in der namenlosen Hauptrolle. Ich weiß nicht, kennt den jemand? Der ist schon ein bisschen älter, 60er Jahre, glaube ich. Ja, schade, müsst ihr mal gucken, aber egal. Sein Job von diesem Clint Eastwood in dieser Hauptrolle, die keinen Namen hat, sein Job besteht im Wesentlichen darin, eben kaum etwas zu sagen, aber im richtigen Moment zu schießen. Western halt. Wenn er doch mal was sagt, das kommt ganz, ganz selten vor, dann sagt er meistens einen Satz, der immer so anfängt. Es gibt zwei Kategorien von Menschen. Es gibt zwei Kategorien von Menschen. Und dann geht es wahlweise weiter mit, Die einen, die den Strick um den Hals haben und die anderen, die ihn abschneiden. So verdient er sich nämlich sein Geld, indem er Leute, auf die ein Kopfgeld festgesetzt ist, an den Galgen liefert, aber sie dann in dem Moment, wo sie aufgehängt werden sollen, eben befreit und das Geld schon kassiert hat. Und dann machen sie halbe-halbe. Ja, also ein Geschäftsmodell, was damals möglich war. Zwei Kategorien von Menschen, die einen, die quatschen, die anderen, die schießen. Oder die einen haben einen geladenen Revolver und die anderen buddeln. Du buddelst. So, mit diesem ganz schlichten Weltbild einer Einteilung in zwei Kategorien von Menschen schießt sich der Blonde, wie er genannt wird, durchs Leben. Er ist, wie der Originaltitel nahelegt, der Gute. Der Titel heißt Der Gute, der Hässliche und der Schlechte. Diese drei Typen bestreiten gemeinsam den Film. Man kann sich vorstellen, wer am Schluss gewinnt. Zwei Kategorien von Menschen, deswegen musste ich daran denken. Das gab es nämlich auch nach jüdischer Auffassung. Zwei Kategorien von Menschen. Juden und Nichtjuden. Erwählte und Verworfene. Fromme und Gottlose. Das Gesetz, das Gott dem Volk Israel am Berg Sinai gab, das zementierte diese Unterscheidung von innen und außen, von rein und unrein, von Volk Gottes und nicht mein Volk, von Israel und Heidenvölkern. Es gab zwei Kategorien von Menschen. Die einen gehörten zu Gott, die anderen waren ohne Gott, gottlos. Mit den einen hatte Gott einen verheißungsvollen Bund geschlossen, mit den anderen nicht. Und das äußere Zeichen dieses radikalen Gegensatzes war die Beschneidung. Die einen waren beschnitten, die anderen waren unbeschnitten. Und wie das so ist, wenn wir Menschen einander als verschieden wahrnehmen, wurden die äußeren Unterscheidungsmerkmale geradezu zelebriert. Seht her, ich bin beschnitten, ich gehöre zu den Auserwählten. Mit euch unbeschnittenen Heiden, mit euch Außenstehenden, mit euch Verlorenen und Gottverlassenen, mit euch Ausländern will ich nichts zu tun haben. Ihr seid ein hoffnungsloser Fall. Solange man zum inneren Kreis gehört, zu den Guten, zu den Erwählten, zu denen, die es begriffen haben, zu denen, die Recht haben, solange ist ja irgendwie alles schick. Aber jetzt hören wir hier wir. Wir, die wir heute hier sitzen. Am 10. September 2023 um 17.33 Uhr. Wir gehörten einst zu den Verlorenen. Wir, nicht die anderen. Wir waren die Fremden, diejenigen ohne Bürgerrecht, die Gottlosen und Atheisten, die Unbeschnittenen, die hoffnungslosen Fälle. Und ihr Lieben, es fühlt sich ziemlich mies an, draußen zu sein, außen vor, ausgeschlossen von den Verheißungen Gottes und von seinem Wohlwollen. Heulen und Zähne klappern, das ist Katzenmusik. Das ist keine Musik, die zu Herzen geht, das ist eine Musik, die an die Nieren geht. Und Gottes Wort mahnt und erinnert uns, vergesst nicht. Vergesst nicht, woher ihr kommt. Wir haben es im Wochenspruch gehört. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Gebt Gott allein die Ehre und haltet euch nicht für etwas Besseres, und zwar gegenüber niemandem. Was ihr jetzt seid und was ihr sein werdet, das ist reine Gnade, ist Gottes Gabe, und zwar ganz ohne euer Zutun, sonst wäre es keine Gnade. Denn Halleluja und Gott sei Dank, Gott hat eingegriffen. Gott hat eingegriffen. Der heilige dreieine Gott hat feierlich erklärt, dass unser Schubladendenken falsch ist. Die zwei Kategorien von Menschen, von Frommen und Gottlosen, von Hoffnungsmenschen und Trostlosen, sind aufgehoben in dem einen Herrn, Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes, der Gott aller Menschen ist. Der Gott der Juden genauso wie unser Gott. Der Gott der Nichtjuden, der Heiden. Eine neue Welt ist damit angebrochen, für uns und für Israel. Für die ganze von Gott geschaffene und geliebte Menschheit. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst weit entfernt wart, durch das Blut Jesu Christi nahe geworden. Also seid ihr nun nicht mehr Fremde und Beisaßen, also so geduldete Ausländer, die da sein dürfen, aber wenn sie nicht richtig tun, dann sind sie wieder weg, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen, Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Wir alle, du und ich, wir alle, waren einst weit entfernt, weg vom Fenster. Aber jetzt, in Christus Jesus, sind wir nahe geworden. Und achtet mal ganz genau auf die Formulierung. Wir sind nahe geworden, nicht nahe gekommen. Nahe geworden. Der verlorene Sohn, der einst wir alle waren, der war tot und wurde gefunden. So heißt es im Gleichnis. Gefunden wie das verlorene Schaf oder die verlorene Silbermünze. In Heilsfragen liegt es eben nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern allein an Gottes Erbarmen. So hören wir es im Römerbrief. Bei Gott zu sein ist Gnade. Der vermeintlich freie, von Gott emanzipierte Wille, der führt uns immer ins Verderben. Das lehrt uns die Geschichte seit Adam und Eva bis heute. Wenn es wirklich etwas werden soll mit unserer ewigen Seligkeit, mit unserem ewigen Leben bei Gott, wenn es damit etwas werden soll, dann geht das nur, indem Gott unseren gegen ihn gerichteten Willen in seiner unbedingten Retterliebe überwindet. Und nichts anderes ist geschehen, als wir zum Glauben gekommen sind. Da hat Gott unseren Widerstand gegen ihn überwunden. Als Glaubende sind wir von Gott Überwundene. Deswegen ist der Glaube der Sieg, der die Welt überwindet. Als Glaubende sind wir von Gott Überwundene, sofern wir denn wirklich an den wahren und lebendigen Gott glauben, den Vater Jesu Christi, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und so, als von Gottes Gnade Überwältigte, so sind wir eingebürgert worden, eingebürgert in den verheißungsvollen Gnadenbund des allmächtigen Gottes. Wir haben das volle Bürgerrecht erhalten als Bürger der himmlischen Welt Gottes. Vorher waren wir Geduldete in dieser Welt. Jetzt sind wir Erben der zukünftigen Welt. Wir wurden adoptiert und gehören nun zu Gottes Familie, zu seinem Volk, zu seinem Hausstand. Wir sind vollwertige Familienglieder geworden an Gottes Tafel, nicht bloß Bürger zweiter Klasse irgendwo am Katzentisch. Gott hat unsere zweifelhafte Herkunft ein für allemal ausradiert. Die alten Schubladen, die kümmern Gott nicht. Sie sind allesamt aufgehoben in Christus. Ihr alle, die ihr auf Christus Jesus getauft seid, ihr habt Christus angezogen. Und deswegen gilt, da gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Nichtjuden, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Christus spaltet nicht, er versöhnt. Er, der Sohn des lebendigen Gottes, ist die Klammer, welche die eine Menschheit aus Juden und Nichtjuden in sich vereint. Christus selbst und er allein ist die Brücke zwischen einst und jetzt. Und wir können uns mal fragen, was steht denn eigentlich zwischen einst und jetzt? Und was das beides bedeutet, das malt uns der Epheserbrief ja mit vielen Worten vor Augen. Einst wart ihr das, jetzt seid ihr das. Was steht denn eigentlich dazwischen? Was ist der Wendepunkt der ganzen Weltgeschichte und auch deiner persönlichen Lebensgeschichte? Was ist dieser Wendepunkt?
Das Kreuz.
Ja, Amen, es ist das Kreuz, allein das Kreuz. Denn im Kreuz verläuft jene sonderbare Grenze zwischen einst und jetzt. Das Kreuz, wenn wir uns das mal angucken, ist eine Grenze, die Grenzen durchkreuzt und aufhebt. Das Kreuz überwindet und entgrenzt. Und damit weist das Kreuz alle unsere Grenzen in die Schranken. Das Kreuz grenzt Grenzen aus. Es ist die Brandmauer gegen die Mauer in unseren Köpfen und noch schlimmer, gegen die Mauer in unseren Herzen. Das Kreuz verbindet. Das Kreuz macht heil. So lehrt es das eine Wort Gottes, das Evangelium von Jesus Christus. Christus nämlich ist unser Friede, der die beiden Teile zu einem gemacht und die Zwischenmauer der Umzäunung, die Feindschaft, abgerissen hat. In seinem Fleisch hat er das Gesetz der in Satzungen verfassten Gebote beseitigt, um die zwei Menschen, die zwei Menschheitslinien, in sich selbst zu einem neuen Menschen zu erschaffen, indem er Frieden machte, und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, als er die Feindschaft tötete in sich. Und als er kam, dieser Christus, der Gekreuzigte, als er kam, da verkündigte er als Evangelium den Frieden, und zwar euch, den weit Entfernten, und Frieden auch den Nahen, auch Israel. Denn durch ihn haben wir beide, durch einen Geist, den Zugang zum Vater. Es lohnt sich, diese dichten Sätze nochmal Wort für Wort zu bedenken. Christus ist unser Friede. Das ist alles andere als ein romantischer Satz. Christus ist nicht friedlich und niedlich, er ist der Friedefürst. Sein Friede ist keine Absichtserklärung und kein Angebot. Er hisst auch nicht die weiße Flagge, sondern der Friede Christi ist eine kraftvolle Tat, die ultimative Machttat gegen die Zerstörungsmächte der Spaltung und der Feindschaft. Der Christusfriede besteht darin, dass Christus die in sich zersplitterte und zertrennte Menschheit mit ihren Ab- und Eingrenzungen vereint. Er hat die grundsätzliche Trennung zwischen Innen und Außen, zwischen Israel und Heidenvölkern aufgehoben und aus den beiden Teilen eins gemacht. Und dazu hat er die Mauer, die zwischen diesen beiden Teilen stand, abgerissen. Viele von euch wissen ja noch sehr genau, was die Mauer zwischen Ost und West für die Menschen hüben wie drüben bedeutete. Diese Mauer ist jetzt weg. Aber ob die Feindschaft und das gegenseitige Misstrauen damit überwunden sind, nach bald 35 Jahren, ich weiß es nicht. Christus jedenfalls hat die Feindschaft abgetan, die zwischen Israel und den Heidenvölkern bestand. Und damit auch die Feindschaft, die zwischen Israel und seinem Gott und uns Heidenvölker und unserem Gott bestand. Er hat nicht nur uns Heidenvölker mit Gott versöhnt, sondern auch Israel. Beide, die Nahen wie die Fernen, die Frommen wie die Gottlosen, bedürfen der Rechtfertigung durch Gott und brauchen Frieden mit Gott. Kein Gesetz und keine noch so gute Absicht kann das bewerkstelligen. Das detaillierte Gesetz mit Regeln und Anweisungen bis ins Kleinste, das Gott einst dem Oberhirten Israels, Mose, am Sinai gegeben hatte, dieses Gesetz war von Anfang an kraftlos. Es konnte nie verwirklichen, was es forderte. Das Gesetz des Mose blieb eine unerfüllte und auch eine unerfüllbare Forderung. Und damit war es das Todesurteil für Israel und zugleich der Todesstreifen zwischen Israel und den Heidenvölkern. Diese Todesmauer, diesen Todesstreifen hat Christus eingerissen, abgebrochen, niedergetreten und beseitigt, als er selbst in diesen furchtbaren Riss hineintrat, in seinem Fleisch. Das heißt, in der Dahingabe seines eigenen Lebens am Kreuz hat Christus das Gesetz der in Satzungen verfassten Gebote beseitigt, um die zwei Menschen in sich selbst zu einem neuen Menschen zu erschaffen, indem er Frieden machte und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, als er die Feindschaft tötete in sich, das heißt durch seinen Lebenseinsatz. Der Tod ist entthront, seitdem Christus das Gesetz aufgehoben hat. Die Feindschaft unter uns Menschen und zwischen uns Menschen und Gott ist beseitigt, seitdem Christus Frieden machte. Und das tat er, indem er sich selbst dahingab für beide, für Juden wie Nichtjuden, für Fromme wie Gottlose. Gott ist es, der den Gottlosen rechtfertigt. Beide hat er zusammengeschlossen in einem Leib, in seinem einen Leib, den er vor Gott darbrachte zum lieblichen Wohlgeruch. Nicht Gott musste versöhnt werden, sondern wir. Unsere Feindschaft gegen Gott, ob sie sich aus frommen oder weniger frommen Trieben speist, musste überwunden und beseitigt werden. Nicht Gott brauchte einen Weg zu uns, er war uns immer nahe, sondern wir brauchen einen Weg zu ihm. Christus, der Gekreuzigte, ist dieser Weg. Er ist die Wahrheit und das Leben. Er ist unsere Versöhnung zwischen uns Menschen und gegenüber Gott. Christus hat uns verlorene Söhne und Töchter von Neuem zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Er hat uns verlorene Söhne und Töchter aus dem Schweinkram unseres Lebens herausgeholt und zu Gott zurückgebracht. Er hat uns gefunden und lebendig gemacht, die wir tot waren in unseren Sünden. Und davon kann sich keiner von uns freisprechen und rauswinden. Wir alle waren tot in unseren Sünden. Und genau so auf diese Weise ist geschehen, was Jesus im Gleichnis den verlorenen Sohn, nicht den verlorenen Sohn, sondern den Vater dieses verlorenen Sohnes, beziehungsweise der beiden verlorenen Söhne sagen lässt. Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sie fingen an, fröhlich zu sein. Ja, wo die Kluft zwischen uns Menschen und zu Gott überwunden und wir Frieden mit ihm haben, wo Frieden untereinander geschaffen ist, da herrscht Freude. Da herrscht Freude. Und darum ist das Evangelium reine Freudenbotschaft. Das Evangelium sagt uns allen, uns Fernen und auch den Nahen, ihr Geliebten, durch und in Christus habt ihr Frieden mit Gott. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Ihr habt jetzt Frieden mit Gott. Seitdem Christus am Kreuz für euch gestorben ist. Ihr Lieben, im Heiligen Geist habt ihr auf ewig Zugang zu eurem wahren himmlischen Vater. Das ist es, was das Evangelium uns sagt, zusagt, verbindlich zuspricht. Und ihr Lieben, wenn wir das Kreuz hier vorne nochmal genau betrachten, dann stellen wir fest, das Kreuz besteht ja aus zwei Teilen, aus zwei Balken. Es verbindet nicht nur unten mit oben, sondern auch links mit rechts. Hier in seinem Leib hat Christus zusammenwachsen lassen, was zusammengehört. und was doch so lange getrennt war. Dafür hat Christus seinen Kopf hingehalten. Denn wir müssen uns an diesem Kreuz ja jemanden vorstellen, nämlich den Gekreuzigten. Das Kreuz war ja nicht leer. Da hing ja einer. Da hing ja der Schöpfer des Himmels und der Erde. Dein und mein Schöpfer, der hing dort an diesem Kreuz. Dafür, um diesen Frieden zu schaffen, hat er den Kopf hingehalten. Auf der Augenhöhe des Gekreuzigten verbinden sich die Senkrechte und die Waagrechte. Da, wo sich die beiden Balken treffen, da ist der Kopf des Gekreuzigten, da ist das Haupt der Erlösten, der Eckstein, der alles zusammenhält und an dem alles ausgerichtet ist. Und durch diese Kreuzestat des Friedefürsten gilt für uns ehemals Fremde, uns ehemals weit Entfernte und ebenso für die, die sich noch fern halten, ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Auferbaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selber der Eckstein ist, in welchem der ganze Bau zusammengefügt emporwächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in eben welchem ihr zusammengebaut werdet zu einer Wohnstätte Gottes im Geist. Bei diesen Worten entsteht vor meinem inneren Auge das Bild einer gewaltigen gotischen Kathedrale. Könnt ihr euch vorstellen, ja? Die im Grunde gefühlt immer mehr in die Höhe wächst, je mehr man sich darauf einlässt, sich dieses Bauwerk anzuschauen. Man hat irgendwie den Eindruck, das geht immer weiter. Und so war das ja auch gewollt. Vielleicht denkt ihr bei diesen Worten von dem wachsenden Gebäude, aber auch an die immer höher und höher werdenden Wolkenkratzer in Dubai oder anderswo. Paulus hat dabei die riesigen Tempelanlagen der griechisch-römischen Welt vor Augen und ganz sicher auch den Jahwe-Tempel in Jerusalem, der zu seiner Zeit noch stand. Und jedes noch so gewaltige Bauwerk fängt mit dem Eckstein an, der die Ausrichtung des Gebäudes vorgibt. Und dieser Eckstein ist Christus. Am Kreuz auf Golgatha hat er sein grundlegendes Werk vollbracht. Das Kreuz Christi ist der Eckstein unserer Erlösung. Und diese Erlösung, die wird uns im Wort der Apostel grundlegend mitgeteilt und zugeeignet. Und zwar nur dort. Und darum sind die Apostel das unaufhebbare Fundament, das mit dem Eckstein zusammen den ganzen Bau trägt. Was die Propheten verheißen und die Apostel bezeugt haben, das ist die überlebenswichtige und unaufhebbare Grundlage unseres Glaubens und auch unserer Gemeinde. Wehe uns, wenn wir das Zeugnis der Apostel vernachlässigen oder geringschätzen oder irgendwie aus dem Zentrum herausdrängen. Eine Gemeinde, die das tut, wird, ehe man sich's versieht, in sich zusammenbrechen. Dann fehlt nämlich das Fundament. Unser Glaube wird Schiffbruch erleiden und zur bloßen Meinung verkommen. Nicht umsonst bekennt die Christenheit seit jeher einmütig, wir glauben die eine heilige, allgemeine und apostolische Kirche. Da ist im Glaubensbekenntnis die Grundlage benannt, auf der unser Glaube und unsere Gemeinde ruht. Ohne das Zeugnis der Apostel gibt es keine Kirche, keinen Glauben, keine Erlösung, ja nicht einmal Christus für uns. Denn es hat ihm gefallen, sich uns im Wort der Apostel mitzuteilen und nirgendwo anders. Nicht in der Natur, so schön sie sein mag, nicht in der Musik, so schön sie sein mag, nicht in unseren Gedanken, so toll sie auch sein mögen, sondern allein im Wort der Apostel, deren Zeugnis uns im Neuen Testament mitgeteilt, überliefert ist. Wo wir auf das Wort Christi durch den Mund der Apostel hören und dieses und kein anderes Wort den Menschen um uns herum einfach weitersagen. Mehr müssen wir gar nicht tun. Einfach weitersagen. wo wir hören und das weitersagen, jeder und jede von uns in seinem eigenen Lebensumfeld, da geschieht etwas. Da wächst die Kirche. Da entsteht ein ständig wachsender Tempel des lebendigen Gottes aus lebendigen, nämlich durch Gott lebendig gemachten, aus den Toten auferweckten Steinen, wo wir das Wort Christi, sein heiliges Evangelium, reichlich unter uns wohnen lassen und eben damit seinem Geist Raum geben, denn das gehört zusammen, Geist und Evangelium. Da werden wir zusammengebaut zu einer Wohnstätte Gottes im Geist. Bis zum Ende dieser Weltzeit hört Gott nicht auf, sich so einen lebendigen Tempel, eine heilige Wohnstätte zu bereiten, die in alle Ewigkeit Bestand haben wird. Und darum bewahre der Friede Gottes, der unser Vorstellungsvermögen übersteigt, eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn, und zwar in ihm allein. Amen.